Nun, wir werden heute Morgen beginnen, ein neues Buch beginnen. Ich möchte, dass ihr den Philemon-Brief aufschlagt. Er ist sehr kurz, ein Kapitel, 25 Verse. Eine Lektion über Vergebung. Falls ihr am Suchen seid, Philemon befindet sich also zwischen Titus und Hebräer. Von allen menschlichen Qualitäten, die die Menschen auf irgendeine Weise wie Gott machen, ist keine göttlicher als Vergebung. Gott ist ein Gott der Vergebung. Und in 2. Mose 24 identifiziert sich Gott sogar auf diese Weise. Vers 6 besagt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, das vor Mose, und hier spricht unser Herr über sich selbst. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, und von großer Gnade und Treue. Vers 7, der Tausenden Gnade gewährt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Er sagt, ich bin ein Gott der Vergebung. Das ist mein Wesen. Und Salomo sagte in Sprüche Kapitel 19, Vers 11, es ist der Ruhm oder eine Ehre des Menschen, Vergehung zu übersehen. Und der Mensch ähnelt Gott nie mehr, als wenn er vergibt. Und das Thema der Vergebung wird sehr deutlich in der ganzen Schrift behandelt und betont, aber es gibt einige Höhepunkte, wo wir die Vergebung Gottes in deutlichem Profil sehen. Eine dieser Höhepunkte ist vielleicht die bekannteste Geschichte des verlorenen Sohnes aus Lukas, Kapitel 15, die wir ja auch vor einigen Monaten hier behandelt haben. Ich werde deshalb nur kurz darauf eingehen. Und ein Vater hatte zwei Söhne. Einer von ihnen war es überdrüssig, im Haus des Vaters zu leben. Und er wollte alleine leben und sein ganzes Erbe mitnehmen. Und das tat er. Er verließ das Haus und verschwendete all seinen Besitz in Sünde. Und als er den tiefsten Punkt seines Lebens erreicht hatte, wollte er zurückkehren und nur ein Diener im Haus seines Vaters sein. Denn ein Diener im Haus seines Vaters zu sein, wäre besser als das, was er geworden war. Dieser Sohn ähnelte vielen anderen Söhnen, habsüchtig, versessen darauf, Reichtum zu erhalten, den er nicht verdient hatte, so töricht wie viele Menschen in der Art und Weise, wie er es in Saus und Braus verschwendete mit denen, die ihn ausnutzten und in Elend dann zurückließen, als ihm das Geld ausging. Aber langsam nahm dieser verlorene Sohn Vernunft an, denn er war kurz davor, in einem Schweinestall zu verhungern. Und das war wirklich die Reflexion seines gesamten Lebens. Und dann kam das Erwachen. Er sagte, die Tagelöhner meines Vaters leben viel besser als ich und ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen. Mir scheint in der Geschichte des verlorenen Sohns, dass der junge Mann keine Vergebung erwartete. Er erwartete nur eine Art von milder Toleranz. Alles, was er wollte, war die Chance, zu seinem Vater zu sagen, ich war ein Rumtreiber und ich bin einfach nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber könntest du mich zu einem deiner Sklaven machen? Ich weiß, ich habe das Anrecht auf Sohnschaft für immer verspielt, aber könnte ich einfach nur dein Sklave sein? Ich möchte lediglich ein Dach über dem Kopf haben, und etwas Besseres essen als Matschepampe für die Schweine. Und so machte er sich auf den Rückweg. Und bei dieser Gelegenheit lehrt Jesus uns, wie man vergibt. Und der Vater wartete nicht einmal auf die Ankunft des Sohnes, er rannte zu dem Sohn. Und als er ihn aus der Entfernung sah, kam er ihm schon entgegen. Seine Worte waren nicht unfreundlich. Die Bibel sagt, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn wiederholt. Und so sagt Jesus uns, wie das Herz der Vergebung aussieht. Es ist erwartungsvoll, nicht widerwillig. Es wartet nicht einmal auf die Ankunft des Sünders. Wenn ihr ihn aus der Entfernung auf euch zukommen seht, lauft ihr ihm sogar entgegen, umarmt ihn und küsst ihn. Und wenn er dann beginnt, sich zu entschuldigen, hört ihr kaum darauf. Ihr gebt nicht einmal Acht darauf, was er sagt. Ihr lasst ihm nicht Zeit zum Ausreden. Ihr umarmt ihn einfach, liebt ihn, kleidet ihn in euren besten Sachen, steckt einen Ring an seinen Finger, holt das beste Fleisch heraus aus dem Gefrierschrank, bereitet die beste Mahlzeit zu, die ihr zusammenstellen könnt. Und ihr beginnt damit, Musik zu spielen, freut euch mit euren Freunden und ladet stolz jeden ein zu der Feier für euren zurückgekehrten Sohn. So vergibt Gott und so sollen wir laut Gott auch vergeben. Der Herr warnt uns auch durch die Geschichte des verlorenen Sohns, dass derartige Vergebung nicht geschätzt werden wird, dass derartige Vergebung missverstanden wird. Wie das? Nun, ihr erinnert euch sicherlich, dass der Sohn, der niemals wegging, dies überhaupt nicht zu schätzen wusste und wütend auf seinen Vater war, weil dieser so versöhnlich war. Und es gibt viele sogenannte Kinder im Haus, die schmollen und euch für so dumme Vergebung einen Narren nennen und euch sagen werden, ihr solltet ihn zu den Schweinestall zurückschicken, in den er gehört. Aber der vergebene Vater kann nur sagen, dass er liebt und immer lieben wird, selbst den, der diese Vergebung nicht verdient. Nun, aus dieser Geschichte lernen wir, wie Gott vergibt, bereitwillig, vollkommen und leidenschaftlich. Und wen wundert es auf dieser Grundlage, dass die besten Worte, die Jesus für uns, die wir Vergebung so dringend benötigen, die Worte, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, waren, als er uns lehrte zu beten. Diese Worte heizen uns wirklich ordentlich ein. Diese Worte sorgen dafür, dass wir vergeben. Sie sagen uns, dass Gottes Vergebung für uns auf unserer Vergebung für andere basiert. Jakobus drückte es in Kapitel 2, Vers 13 folgendermaßen aus. Da heißt es, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit übt. Oder positiv ausgedrückt heißt es in den Seligpreisungen, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wollt ihr Barmherzigkeit? Dann gebt sie. Wollt ihr Vergebung? Dann gebt sie und vergebt wie Gott, denn ihr ähnelt Gott nie so sehr, wie wenn ihr vergebt. Hört noch einmal auf die Worte von Jesus in dem Gebet für seine Jünger in Matthäus. Matthäus beschreibt es folgendermaßen. Vergib uns unsere Schuld, wie was? Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und dann sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Nun, als Paulus das erste Mal in Rom inhaftiert war, schrieb er diverse Briefe, und zwar den Epheser, Kolosser und Philipperbrief. Und wir nennen diese Briefe die Gefängnisbriefe, weil sie im Gefängnis geschrieben wurden, eine Haft, aus der Paulus dann auch später entlassen wurde. Und später gab es dann noch eine weitere Haft, in der er den Märtyrertod erlitt. Aber die erste Haft in Rom war der Ort, wo Paulus diese bekannten Briefe schrieb. Und uns interessieren ganz besonders die Briefe Epheser und Kolosser, weil sie mit diesem kurzen Brief an Philemon verknüpft sind. Sowohl in Epheser als auch im Kolosser liegt ein wichtiger Schwerpunkt auf dem Thema der Vergebung. Und ich möchte euch das zeigen. Nehmt einmal kurz Zeit dafür und schlagt einmal Epheser Kapitel 4 auf. Epheser Kapitel 4, Vers 32. Hier sagt der Apostel Paulus zu den Gläubigen in Ephesus, und das war ein Rundschreiben, das durch ganz Kleinasien ging. Er sagt zu ihnen und allen und auch zu uns, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Hier finden wir dasselbe Prinzip. Und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oder Kolosser, Kapitel 3. In diesem Brief, der an die Gemeinde in Kolosse geschrieben und ebenfalls an die Gemeinde in Laodicea und ohne Zweifel auch an andere geschickt wurde, lesen wir in Kapitel 3, Vers 13, ertragt einander, und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn ihr all das zusammenbringt, seht ihr sehr deutlich, dass Gott ein vergebender Gott ist und ihr vergebende Menschen sein sollt. Das ist absolut elementar. Gott hat euch sogar schon vergeben. Also solltet ihr vergeben. Das ist ein Prinzip, ein Grundsatz. Und der andere ist, dass Gott euch vergeben wird, wenn ihr vergebt. Und so sagt die Schrift einerseits, Gott hat euch vergeben und deshalb sollt ihr vergeben. Und andererseits sagt die Schrift, wenn ihr nicht vergebt, wird Gott euch nicht vergeben und ihr werdet die Beziehung, die Gemeinschaft, die ihr mit Gott haben könnt, verletzen, wenn ihr nicht vergebt. Der Herr hat all unsere Sünden vergeben und deshalb sagt Paulus, wir sollten einander vergeben. Und wenn wir das nicht tun, werden wir von Gott gezüchtigt. Und so lautet die Botschaft schlicht und einfach. Tu das, wirst du das Ergebnis haben. Tu dies, wird das daraus resultieren. Dieses Prinzip wird in Matthäus 18 sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und ich möchte kurz mit euch dort verweilen. Ja, wir werden all das tun, um dann direkt auch zum Philemon-Brief zu gehen. Ich möchte euch zeigen, wie dieses Prinzip in Matthäus anhand eines Gleichnisses illustriert wird. Matthäus 18 fragt Petrus den Herrn in Vers 21. Wenn jemand gegen mich sündigt und ich vergebe ihm, wie oft soll ich das tun? 7-mal? Und der Rabbiner sagte 3-mal. Und deshalb dachte Petrus, er sei überaus großzügig. In Matthäus 18, 22 sagte Jesus, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Mit anderen Worten, du vergibst so oft, wie jemand gegen dich sündigt. Vergib einfach immer und immer wieder und das ohne Ende. Und dann erzählt der Herr ein wunderbares Gleichnis, das genau diesen Punkt verdeutlicht. Und es ist ein Gleichnis, das Gott und den Sünder darstellt. Der König ist in diesem Gleichnis Gott. Der Mann, der große Schulden hat, ist der Sünder. In Vers 23, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, und das ist Gott, der mit seinen Sklaven abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Das war eine unbezahlbare Schuld, eine enorme Schuld, die er nie in der Lage wäre zu begleichen. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Die Schuld war so groß oder zu groß, um sie zu bezahlen. Aber wenn all diese Menschen als Sklaven verkauft würden, würde der König zumindest etwas bekommen. Der Mann hatte ihn offensichtlich betrogen, wahrscheinlich einer jener Diener, der ein Zöllner war und die Verantwortung für große Geldsummen trug und den König betrogen hatte und jetzt alles verloren hatte und keine Möglichkeit hatte, es zurückzuzahlen. Und er sagte sich nun, wenn ich nicht bekommen kann, was mir geschuldet wird, nehme ich, was ich bekommen kann. Verkauft also seine Familie als Sklaven und gebt mir zumindest das. Schaut mal, Vers 26. Da warf sich der Sklave nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Und er hatte ein aufrechtes Herz und einen willigen Geist. Und obwohl er es nicht hätte tun können, hat er gute Absichten. Da erbarmte sich der Herr über diesen Sklaven, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Das sind Gott und der Sünder. Wenn der Sünder vor Gott kommt und wegen seiner unbezahlbaren Schuld überführt wird, wird er seiner Sünde überführt und Gott sagt ihm, du kannst mich nicht bezahlen. Du solltest in die Hölle geschickt werden und du solltest bezahlen, was du bezahlen kannst, obwohl du mir nie bezahlen könntest, was du mir schuldest. Und genau das ist übrigens die Hölle. Es ist die Ewigkeit damit zu verbringen, das zu bezahlen, was ihr zahlen könnt, ohne dass ihr je eine komplette Schuld begleicht, weil ihr Gott so vor den Kopf gestoßen habt, indem ihr seinen Sohn abgelehnt habt. Aber dieser König ist barmherzig. Und als er die Bereitschaft des Mannes sieht, vergibt er ihm die Schuld. Und hier kommt es genau zu dem Punkt, worum es geht. Als aber dieser Sklave hinausging, der König hatte ihm gerade vergeben, fand er einen Mitsklaven, der war ihm 100 Denare schuldig. Und das ist ungefähr der Lohn für 100 Arbeitstage, also nicht eine riesige Schuld. Und den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Und die Menschen, die Jesus zugehört hatten, als er diese Geschichte erzählt hatte, würden empört sein, wenn sie dies hörten. Da warf sich ihm sein Mitsklave zu Füßen und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Und das ist undenkbar. Hier ist ein Mann, dem eine Riesenschuld vergeben worden ist, der sich gleich danach umdreht und niemanden vergeben will, der ihm nur ein wenig schuldet. Als aber seine Mitsklaven sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Sklave, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitsklaven erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und hier ist dieser Grundsatz, dieses Prinzip. Wenn ihr Barmherzigkeit von Gott wollt, dann müsst ihr selbst barmherzig sein. Wenn ihr Vergebung von Gott wollt, vergebt selbst. Lesen wir weiter. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinen Bruder von Herzen seine Verfehlung vergibt. Was für eine eindrückliche und aussagekräftige Geschichte. Dieses Gleichnis ist so streng, dass es viele Menschen gibt, die zu dem Schluss kommen, dass das Prinzip, das hier gelehrt wird, unmöglich für einen Christen gelten könnte. Ja? Aber das tut es. Denn der Mann, der dem Sklaven nicht vergeben wollte, war ein Mann, der Vergebung erfahren hatte, dem Gott also bereits vergeben hatte. Er ist ein Kind Gottes. Aber das zeigt uns, dass uns unser Herr manchmal sehr harsch und dass er sehr harsch mit seinen Kindern umgeht, die einem anderen nicht vergeben. Hebräer 12 sagt, wen der Herr liebt, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn. Und einer der Gründe, warum er züchtigt und schlägt und uns manchmal das Leben sehr schwer macht und uns Prüfung auferlegt, ist, weil wir nachtragend sind oder dass wir nachtragend gegenüber jemandem anders sind. Und das ist das Prinzip, der Grundsatz, der in der Schrift gelehrt wird. Das ist der Grundsatz, der den Charakter Gottes im Gleichnis des verlorenen Sohnes illustriert. Und das ist der Grundsatz, der in diesem Gleichnis illustriert wird. Und der für jeden Gläubigen gelten soll. Und das ist nicht nur eine Frage von Segen und Gemeinschaft mit Gott, sondern auch eine Frage der Heilsgewissheit. Thomas Watson schrieb vor vielen Jahren etwas sehr Interessantes. Er sagte folgendes, Zitat, wir müssen nicht in den Himmel hinaufsteigen, um zu sehen, ob unsere Sünden uns vergeben wurden. Lasst uns in unsere Herzen blicken und sehen, ob wir anderen vergeben können. Wenn wir das können, brauchen wir nicht daran zu zweifeln, dass Gott uns vergeben hat. Zitat Ende. Ja, und so gibt es also einen Grundsatz in der Schrift, der lautet, wir ähneln Gott nie mehr, als wenn wir vergeben. Und diese Vergebung sollte uns leicht fallen, weil uns vergeben wurde. Und wenn ihr nicht vergebt, versetzt ihr euch selbst in eine Position, in der Gott euch unter Garantie züchtigen wird. Die Priorität der Vergebung wird in der Schrift nicht nur als ein Prinzip und Grundsatz gegeben, Sie wird in der Schrift nicht nur als ein Gleichnis gegeben, sondern sie wird in der Schrift auch persönlich gegeben. Und zwar im Brief von Philemon. Lass uns diesen jetzt endlich betrachten. Jetzt kommen wir endlich dahin. Das war eine kurze Einleitung, ja? Hier in diesem kürzesten Brief der inspirierten Schriften von Paulus wird das wichtigste Thema der Vergebung nicht als Grundsatz oder als Gleichnis dargestellt, sondern anhand eines persönlichen Falls. Und der verlorene Sohn ist keine wahre Geschichte. Der König und der Sklave stellt keine wahre Geschichte dar. Das waren einfach Gleichnisse, die Christus sich ausgedacht hatte, um sein Argument anzubringen. Aber dies hier ist eine wahre Geschichte, in der wir den Grundsatz untermauert sehen. Und lass uns die ersten drei Verse lesen. Heißt es, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Apia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist eine typisch paulinische Einleitung. Sie beginnt mit dem Wort Paulus und zur damaligen Zeit begannen eben die Briefe mit dem Namen des Verfassers. Wenn ihr sonst einen langen Brief bekamt, hättet ihr sonst durch den ganzen Brief gehen müssen und am Ende irgendwo den Namen suchen müssen. Und ich finde, das macht absolut Sinn. Im Altertum begannen sie immer mit dem Namen des Mannes oder der Frau, der die oder den Brief schrieb. Das signalisiert also, dass dieser Brief von dem Apostel Paulus stammt. Ihr könnt euch vorstellen, dass Philemon, als er diesen Brief erhielt und den Namen Paulus las, sehr nervös wurde. Sein Herz begann schneller zu schlagen, weil Paulus nicht nur der großartige Apostel war, über den jeder Bescheid wusste, und weil Paulus nicht nur derjenige war, der in gewissem Sinne eben die Gemeinde in Kolossee gegründet hatte, wo Philemon lebte, sondern weil Paulus eben diesen Mann auch persönlich zu Christus geführt hatte. Und so gibt Paulus sich zu erkennen, und das Herz von Philemon beginnt schneller zu schlagen. Paulus identifiziert sich als ein Gefangener Christi Jesu. Und das ist ein Hinweis für uns, dass er sich im Gefängnis befindet. Es ist derselbe Ort, von dem er auch den Philipper, den Kolosser und den Epheserbrief schrieb. Das sind die vier Gefangenschaftsbriefe. Dieser kurze Brief ist damit eingeschlossen und er ist an eine Person gerichtet. Er ist der einzige dieser vier, der an eine einzelne Person geschrieben wurde. Und Paulus sagt, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Und in keiner anderen Epistel identifiziert er sich am Anfang auf diese Weise. In der Regel wollte er sich als ein Apostel zu erkennen geben, als jemand, der von Gott als Diener Jesu Christi berufen worden war, um seine Autorität zu etablieren, um seine Berufung und seine Autorität zu betonen. Er tat das übrigens sogar in seinen Briefen an Timotheus, obwohl dies persönliche Briefe waren, die er an eine einzige Person schrieb. Und selbst in seinem Brief an Titus macht er das. Obwohl es sich in jenen Fällen wie hier um persönliche Briefe handelt, erwähnt er immer noch sein Apostelamt. Und er tut dies, weil sie seine Autorität annehmen und sie im Leben einer Gemeinde, die der Korrektur und einer Richtungsweisung bedurfte, umsetzen mussten. Und das musste für sie als ein maßgebliches Wort von Paulus kommen. Im Philemonbrief besteht diese Notwendigkeit jedoch nicht. Er schreibt keine maßgebliche Botschaft für die Gemeinde nieder. Er spricht sanftmütig und er spricht persönlich, warm und barmherzig mit einem Freund. Und es ist ein Appell an sein Herz, ein Appell an sein Mitgefühl, an seine Liebe. Und deshalb ist es nicht nötig, sich auf sein Apostelamt, seine Autorität zu berufen. Er sagt, ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Und das ist irgendwie eine wunderbare Anmerkung. Denn die Römer dachten nämlich, er sei ein Gefangener Roms. Sie hatten ihn gefasst, sie hatten ihn inhaftiert. Und er unterstand ihrer Autorität, aber von seinem Blickwinkel aus war er ein Gefangener Jesu Christi. Er war im Gefängnis, weil Christus ihn dorthin gebracht hatte. Nicht, weil die Römer ihn dorthin gebracht hatten. Wenn ihr je irgendwelchen Zweifel daran habt, müsst ihr euch lediglich an einige der Dinge erinnern, die er sagte, während er im Gefängnis war. Insbesondere Folgendes am Ende von Philippa. Brief, da heißt es, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Der Herr hatte ihn ins Gefängnis gebracht und während er dort war, evangelisierte er den Haushalt des Kaisers. Bei vielen Gelegenheiten in Epheser Kapitel 4, Vers 1, Epheser 6, Verse 19 und 20, sowie Kolosser 4, Vers 3, bezeichnet er sich als Gefangener. Aber er war ein Gefangener, weil er Christus verkündigte. Und er war es um Christi willen. Und er war es durch den Willen Christi. Und er sagt Folgendes zu Philemon. Und das ist wirklich sehr weise, wenn ihr das mal betrachtet. Denn gewissermaßen sagt er zu Philemon Folgendes. Sieh mal, Philemon, wenn ich das hier für Christus tun kann, kannst du dann das für ihn tun, worum ich dich bitte? Wenn ich die schwierige Aufgabe ertragen kann, in diesem Gefängnis zu sein, kannst du die leichtere Aufgabe übernehmen, um die ich dich bitten werde, nämlich zu vergeben? Und Paulus ist immer sehr weise und taktvoll, das wissen wir schon. Denn sobald Philemon das Wort von Paulus hört, beginnt Liebe in ihm aufzusteigen. Und sobald er liest, ein Gefangener Christi Jesu, füllen sich vielleicht sogar seine Augen mit Tränen, während er an diesen geliebten Mann denkt, der ihn zu Christus geführt hat, an diesen großartigen Apostel, der die Schmerzen und den Kummer der Inhaftierung erträgt. Während er über alles nachdenkt, was Paulus gelitten hat und um Menschen wie ihm das Evangelium zu bringen, muss das einen Effekt auf seine Bereitschaft haben, das zu tun, was Paulus von ihm verlangt. Und dann wirft Paulus Folgendes ein. Schaut einmal. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder. Timotheus ist kein Mitverfasser. Timotheus ist nur der derzeitige Gefährte, ein Bruder in Christus. Timotheus war während der dritten Missionsreise von Paulus bei diesen gewesen, Apostelgeschichte Kapitel 19. Er war mit den Gläubigen von Kolosse vertraut und hatte Philemon wahrscheinlich getroffen und so wäre dies ein Wort von jemandem, den Philemon kannte. Aber es gab auch andere bei Paulus, die Philemon hätte kennen können. Und wenn wir alles zusammenfügen und zusammenschauen, wäre es unseres Wissens auch Tychikus gewesen, Epaphroditus, Aristarchus, ein Mitgefangener, Markus, Jesus Justus, Epaphras, Lukas und Demas in Rom. Alle wären sie da gewesen. Warum erwähnt er diese Männer nicht? Und das tut er noch am Ende des Briefes. Aber warum bezieht er sich hier nicht am Anfang auf sie? Warum? Ich glaube, das liegt darin, dass Timotheus in der Einleitung eines Briefes oft hervorgehoben wird, weil Paulus wusste, dass er, Timotheus, eines Tages wahrscheinlich die geistliche Leitung hauptsächlich an Timotheus übergeben würde. Und er wollte Timotheus als jemanden etablieren, der die Rolle eines Leiters innehatte. Und so identifizierte er sich mit Timotheus sehr, sehr eng mit sich selbst. Also ist dies ein Brief von Paulus zusammen mit den Grüßen von Timotheus an Philemon, den Mann, der das Haupt einer Familie in Kolosse war. Und Kolosse war eine kleine Stadt und auch die Gemeinde war wahrscheinlich sehr klein. Sie traf sich in seinem Haus. Wir wissen also, dass er ein wohlhabender Mann war daraus. Die meisten Menschen im Römischen Reich, die Christen waren, wurden Sklaven, die jetzt frei waren. Wenige von ihnen waren wohlhabend, nicht viele vornehm und nicht viele mächtig. Das wissen wir aus der Schrift und auch aus externen biblischen Quellen. Und wo immer es eine wohlhabende Person gab, die sich bekehrt hatte, hatte die auch ein Haus. Sklaven und Freie hatten solche Dinge meist nicht. Die meisten Freien lebten in Wohnungen und Einzelzimmern und bezahlten dafür eine bescheidene Summe. Wohlhabende Leute hingegen hatten Häuser. Hier ist also ein Mensch mit einem Vermögen, in dessen Haus sich die Gemeinde trifft. Er nennt Philemon unseren geliebten Bruder und Mitarbeiter. Und es bedeutet so viel wie unser lieber Freund. Eine vertraute Beschreibung, die Paulus sowohl für einzelne Personen als auch für Gruppen verwendet. Agapetos, der geliebte Mitarbeiter. Und Mitarbeiter ist ganz einfach ein Begriff, den Paulus viele Male für jene Leute verwendet, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Hier ist also ein Mann, den er liebte und der mit ihm zusammengearbeitet hatte. Diese Freundschaft entwickelte sich wahrscheinlich in Ephesus. Nur als Hinweis, weil Paulus nie in Kolosse war. Er ging nie dorthin. Als ich sagte, er war wahrscheinlich verantwortlich für die Gründung der Gemeinde dort, war das, weil er Ephesus gründete und dort 3 Jahre verweilte. Und von Ephesus aus wurden all die Gemeinden in Kleinasien drumherum gegründet. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Mann in der Zeit, als Paulus in Ephesus war, bekehrt wurde und Paulus auf sehr persönliche Weise kennenlernte, obwohl er in einiger Entfernung lebte, in der sehr kleinen Stadt Kolossee. Und von da an hatten sie also eine Freundschaft entwickelt. Und jetzt wird Paulus diese Freundschaft aufs Spiel setzen. Und das tut er hier. Das ist tatsächlich so. Er wird Philemon auffordern, etwas auf dem Gebiet der Vergebung zu tun, das von zentraler Bedeutung ist. Und darüber hinaus adressiert er in Vers 2 den Brief an Appia. Das ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Frau des Philemon. In der Schlachter 2000 steht die geliebte Appia. Die bessere Lesweise ist Appia, unsere Schwester in Christus. Und es handelt sich hier ganz gewiss um die Frau von Philemon. Und so war sie auch eine Freundin von Paulus. Und dann sagt er, und Archippus, unser Mitstreiter, und das ist wahrscheinlich ihr Sohn. Ihr Sohn Archippus, ein älterer Sohn und ein ehrbarer Christ, der sie im geistlichen Kampf irgendwo zu Paulus gesellt hatte. Und er kämpfte tapfer in diesem Kampf und wird für sein geistliches Leben gelobt. Kolosser Kapitel 4, Vers 17 wird Archippus wieder erwähnt. Philemon wird übrigens nirgendwo anders erwähnt und auch Appia nicht. Aber Archippus wird dort erwähnt, als Paulus an die Gemeinde zu Kolosse schreibt. Er sagt zu Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Dieser junge Mann war also ein Diener Gottes. Wir wissen nicht, in welchem Ausmaß oder wie genau, aber hier gab es einen Vater und eine Mutter und eine Gemeinde in dem Hause und einen Sohn, der ein Diener Gottes war. Und er hatte gewiss in Kolosse und auch in Laodicea gedient, wie die Anmerkung am Ende des Briefes an die Kolosser zeigt. Und diese kleine Familie ist also sehr wichtig im Leben von Paulus. Und die Frage der Vergebung, die hier auf dem Spiel steht, gibt Paulus die Gelegenheit, den Willen des Heiligen Geistes zu erfüllen und einen sehr wichtigen Punkt zu vermitteln. Das Ende von Vers 2, die Gemeinde in deinem Haus, heißt es dort. Paulus wollte, dass der Brief dort vorgelesen wird. Es war ein privater Brief, ja, aber er wollte, dass dieser vorgelesen wird, damit die ganze Gemeinde Philemon dafür zur Rechenschaft ziehen würde. Damit sie alle die Lektion der Vergebung lernen und alle wissen würden, wie sie den Mann, dem vergeben worden war, zu behandeln hätten. Ich muss für euch anmerken, dass die meisten Gemeinden in früheren Zeiten entweder in einem Privathaus oder sich draußen getroffen hätten. Versammlungsgebäude oder Kirchen gab es erst ab dem 3. Jahrhundert. Sie trafen sich in Häusern. Und das war sehr typisch, wie es auch bei uns in Deutschland häufig der Fall ist, für kleinere Gemeinden. Und das ist nicht unbedingt heilig, aber es gab einfach keine Versammlungsgebäude bis in das 3. Jahrhundert. Die älteste Kirche wurde in Ostsyrien gefunden, in einem Ort namens Dura Europos. Und man glaubt, sie geht auf das Jahr 232 nach Christus zurück. Das wäre im 3. Jahrhundert. Und zu dieser Zeit Bevor Kirchen an sich gebaut wurden, trafen sich also die Menschen in Häusern. Ist auch sehr gemütlich, oder? In einem Haus. Und es gab eine Hausgemeinde. In Vers 3 finden wir die übliche Begrüßung. Damit werden wir auch nicht viel Zeit verbringen. Er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das ist die typische Begrüßung unter Christen. Gnade ist einmal das Mittel der Errettung. Haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen. Und Friede, das Ergebnis der Errettung. Ja? Und dieser Gruß muss hier als Bekräftigung der Gottheit von Jesus Christus verstanden werden. Denn wenn Jesus ein Mensch wäre, wäre diese Art von Kombination eine Gotteslästerung. Wenn Jesus lediglich ein Engel wäre, dann wäre diese Art von Kombination eine Gotteslästerung. Denn hier wird gesagt, dass die Gnade, die errettet, und der Friede, der das Ergebnis davon ist, Gott und dem Herrn Jesus Christus entspringen. Und deshalb müssen beide göttlich sein. Beide. Und so leitet Paulus seinen Brief ein. Seinen einzigen Gefängnisbrief an eine einzelne Person. Nun, es ist auch sehr viel über den Zweck dieses Briefes geschrieben worden. Einige denken, der Zweck dieses Briefes bestünde darin, das Wesen der christlichen Liebe zu demonstrieren. Und das ist hier sicherlich auch vorhanden. Andere schlagen vor, der Zweck bestünde darin, das Wirken von Gottes Vorsehung zu offenbaren. Auch dieses Element ist sicherlich darin enthalten. Manche sagen, es sei ein Beispiel korrekter Manieren und christlicher Höflichkeit. Und es gibt keine Befehle, nichts Anstößiges, nur ein Plädoyer der Liebe. Und auch das ist sicherlich wahr. Manche glauben, der Zweck bestünde darin, Grundsätze für die Wahrung guter christlicher Beziehungen zu vermitteln. Manche schlagen vor, den Zweck dieses Briefes bestünde darin, die Auswirkung der Bekehrung auf Kultur und Gesellschaft aufzuzeigen. Und hört mal zu, viele andere glauben, der Brief sei ein Angriff auf die Institution der Sklaverei. Und Zweck von Philemon bestünde darin, die Sklaverei zum Einsturz zu bringen. Ihr Lieben, das glauben die meisten. Und die Grundsätze in Philemon werden gewiss Auswirkungen auf die Misshandlung von Sklaven haben. Darin besteht kein Zweifel. Aber ich möchte nur sagen, weil dieser letzte Ansatz anscheinend der beliebteste ist, dass es an keiner Stelle in der Schrift Bemühungen gibt, die Sklaverei abzuschaffen. An keiner Stelle. Zu keiner Zeit haben irgendwelche Propheten oder Prediger oder Lehrer oder Apostel des Neuen Testaments je die Sklaverei angegriffen. Aber jeder Aufruf zu gerechtem Leben, jeder Aufruf zur heiligen Liebe wird die Misshandlung in jedem gesellschaftlichen System eliminieren. Ganz im Gegenteil sogar. Im Neuen Testament gibt es viele Texte, in denen Sklaverei zu einem Vorbild für christliche Grundsätze wird, wo Sklaverei zu einem Bild für unsere Beziehung zu Gott als seine Sklaven und seine Diener wird. Und den Sklaven wird immer wieder gesagt, sei es in Epheser 6 oder Kolosser 4 oder 1. Timotheus 6, 1 und 2 oder 1. Petrus Kapitel 2, 18, sie sollen gehorsam sein, sich unterordnen, loyal und ihren Herren gegenüber treu sein, egal wie diese sich verhalten. Und den Herren wird gesagt, sie sollen ihre Sklaven liebevoll behandeln, gerecht, fair und freundlich, egal was diese tun könnten. Obwohl also nichts die Institution der Sklaverei angreift, greift alles in christlichen Grundsätzen Missbräuche in jedem gesellschaftlichen System an, einschließlich der Sklaverei. Die Sklaverei war so sehr Bestandteil des Römischen Reichs, dass die gesamte Gesellschaft darauf aufgebaut war. Und zur Zeit Christi war Sklaverei schon nicht mehr unbedingt das, wofür wir sie heute halten. Sie war modifiziert worden. Es waren einige Gesetze verabschiedet worden und in sehr vielen Fällen wurden Sklaven sehr gut behandelt. Wenn ihr altertümliche Literatur aus der Zeit Christi lest, werdet ihr feststellen, dass die meisten Autoren sagen, ein Mann wäre besser dran als Sklave, als ein flüchtiger Sklave. Sehr oft sogar besser dran als ein Sklave, als ein Freier. Weil ein Sklave immer Fürsorge und Nahrung und einen Platz zum Schlafen hatte. Und wenn er einen guten und freundlichen Herrn hatte, ging es ihm sehr gut. Und zur Zeit Christi konnten Sklaven in jeder Disziplin gut ausgebildet sein. Viele von ihnen übten sogar medizinische Berufe aus. Sklaven konnten in den Genuss kommen, eigene Besitztümer zu haben, ihre eigenen Geschäfte, ihre eigene Wirtschaft zu entwickeln. Sklaven konnten ihren Nachlass ihren eigenen Kindern vermachen. Und zur Zeit Christi hatte die Sklaverei also viele frühere Missbräuche bereits hinter sich gelassen, obwohl diese Missbräuche in einigen Fällen immer noch auftraten. Die Sklaverei war im Umbruch und das christliche Evangelium, das in diese Welt kam. Und die christlichen Prediger würden das Augenmerk nicht von einem geistlichen auf einen gesellschaftlichen Aspekt verschieben. Das geschieht in der Bibel nicht. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was im Römischen Reich geschehen wäre, wenn Jesus und die Apostel begonnen hätten, die Sklaverei anzugreifen. Ein Aufstand von, hört genau zu, 60 Millionen Sklaven wäre eine unglaubliche Situation gewesen. Die Gesellschaft wäre in solches Chaos und Verwirrung gestürzt worden. Selbst ihr könnt euch vorstellen, dass Sklaven, wenn eine solche Rebellion begonnen hätte, zertrampelt und umgebracht worden wären. Es gab also in der sich verwandelnden Stimmung im Römischen Reich einen Grund dafür, Hoffnung für die Abschaffung der Sklaverei zu sehen. Und diese Hoffnung würde durch verändernde Herzen kommen. Die Saat des Endes der Sklaverei würde im Römischen Reich durch das christliche Evangelium gesät. Und schließlich starb die Sklaverei aus. Ebenso wie die Sklaverei überall auf der Welt ausgestorben ist, als das christliche Evangelium kam. Und letzten Endes trifft das auch auf die Vereinigten Staaten zu, auf Amerika. Seht ihr, das Christentum führt eine neue Beziehung zwischen den Menschen ein. Eine Beziehung, in der externe Differenzen egal sind. Es ist egal, wer wir sind, wenn wir in Christus sind. Ob Jude oder Heide, Sklave oder frei, es gibt weder Grieche noch Juden, sagt Paulus, ob beschnitten oder unbeschnitten, Barbaren oder Skythen, Sklave oder freier Mensch. Es ist kein Unterschied. Aber das hier ist kein Angriff auf die Institution der Sklaverei. Es ist sogar genau das Gegenteil. Hier wird einem Sklaven gesagt, er soll zu seinem Herrn zurückkehren. Und die Art von Sklave zu sein, die er gegenüber einem treuen und liebevollen Herrn sein sollte. Das Thema ist also Vergebung. Das ist die Botschaft des Briefes. Das ist die Absicht. Und die Geschichte hinter diesem Brief macht genau das Thema absolut deutlich. Lass uns einmal die Geschichte vorlesen. Wir haben das schon zu Anfang gelesen, aber nochmal mit diesen Aspekten oder diesen Gesichtspunkten im Hinterkopf. Ich werde einige Kommentare dazu abgeben. Von Vers 4. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinem Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der mir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Bis hier erst einmal. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Philemon wurde von Paulus zu Christus geführt, das wissen wir. Und er traf Paulus wahrscheinlich während dieser 3 Jahre, als Paulus in Ephesus ist, ich habe das schon gesagt, obwohl er selbst nicht in Kolossee war. Er hatte einen Sklaven mit dem Namen Onesimus. Und die Beziehung dieser beiden Menschen, Philemon und Onesimus, ist wahrscheinlich der Kontext dieses Aufrufs zur Vergebung. Die Geschichte ist absolut faszinierend. Jahre waren vergangen seit der Bekehrung von Philemon. Und Paulus ist jetzt ein Gefangener in Rom und Philemon ist aktiv im Dienst in seiner Gemeinde. Die Gemeinde trifft sich in seinem Haus. Er hat viel zu tun in seinem Dienst und erquickt die Brüder durch seine Nützlichkeit. Sein Sklave, Onesimus, ein Ungläubiger, spürte wahrscheinlich die Hitze einer gläubigen Familie. Apia, die Frau von Philemon, und Archippus, ihr Sohn, waren bekehrt und Onesimus entschied sich, dass er besser dran wäre, einfach wegzulaufen, obwohl die Familie, bei der er angestellt war, eine gute Familie war. Er lief weg. Und wie der Text anzeigt, nahm er, als er weglief, Geld mit. Er stahl Geld von seinem Herrn. Gut, die Sklaverei war im Umbruch, aber sie veränderte sich nicht so sehr, dass ein Sklave einfach nur stehlen konnte. Sie veränderte sich nicht so sehr, dass ein Sklave einfach weglaufen konnte. Manche Leute würden uns sagen, dass es an einigen Orten für solches Verhalten noch die Todesstrafe gab. Dieser Sklave praktisch sein Leben verlieren würde. Andere würden sagen, die Bestrafung war eine strenge Inhaftierung oder sogar eine körperliche Bestrafung. Onesimus hatte nach allen römischen Gesetzen ein Verbrechen begangen. Es war eine schwere Straftat. Und jetzt hat er sich versucht zu verstecken. Manchmal, wenn ein Sklave weglief und wenn er dann erwischt wurde, hatte man ihn ein F wie Fugitivus, Flüchtling, in seinen Kopf gebrannt. Einige dieser Flüchtlinge wurden in der Vergangenheit dann sogar gekreuzigt. Manche wurden gefoltert. Weglaufen war also ein schweres Vergehen. Onesimus lief dorthin, wo man es auch erwarten würde, nämlich nach Rom. Denn das war die größte Stadt. Es wird geschätzt, dass die Bevölkerung zu jener Zeit ungefähr bei 870.000 lag. Und sicherlich dachte er, er könnte sich in der Unterwelt Roms verstecken und dort versuchen zu überleben. Und heutzutage reden wir, wenn wir von solchen Menschen reden, von Obdachlosen. Er wäre einer von ihnen. Er würde im Untergrund leben, in diesen finsteren Seitengassen oder Löchern im Boden schlafen. Nun, eine Untersuchung des Sacred Treasury of the Romans, dem Heiligen Schatzamt der Römer, für die Jahre 81 bis 49 vor Christus, schloss die Steuern für die Freilassung ein. Hört mal gut zu. Freilassung bezog sich auf die Freilassung von Sklaven. Sklaverei veränderte sich rapide, und zwar so rapide, dass die Menschen ihre Sklaven freiließen. Jedes Mal, wenn sie einen Sklaven freiließen, mussten 5% des Wertes dieses Sklaven an die Regierung bezahlt werden. Und wir denken schon, unsere Deutschen haben komische Steuern, ne? Aber die mussten für die Freilassung von Sklaven 5% an die Regierung zahlen. Als diese alte Untersuchung der Jahre 81 bis 49 vor Christus gefunden und der Betrag angesetzt wurde, der sich in den Aufzeichnungen befand, kam man zu der Schlussfolgerung, dass in diesem Zeitraum von 30 Jahren, also 81 bis 49, ungefähr 500.000 Sklaven freigelassen wurden. In einem Zeitraum von nur 30 Jahren. Diese Aufzeichnungen von Kaiser Augustus zeigen, dass Sklaven beim Tode ihres Herrn in der Regel en masse freigelassen wurden. Wenn ein Herr starb, waren alle seine Sklaven frei. Und das war ein großes Problem. Es gibt auf einmal 500.000 Sklaven, die alle zu der Stadt laufen, in der sie freigelassen wurden. Und Menschen starben und Menschen sterben und all ihre Sklaven wurden freigelassen und deren Zahl ist so groß, dass die Regierung daraufhin ein Gesetz erließ. Zur Zeit von Kaiser Augustus besagte das Gesetz, wenn ein Mann starb, konnte nie mehr als ein gewisser Prozentsatz von Sklaven freigelassen werden. Wenn er 5 hatte, konnte einer freigelassen werden. Wenn er 10 hatte, konnten 2 freigelassen werden. Warum? Weil es eine Fülle von obdachlosen Arbeitslosen gab, die im ganzen Römischen Reich überall herumliefen. Obwohl Sklaven inzwischen fast alle Rechte der Freien hatten, obwohl sie auf allen Gebieten ausgebildet werden konnten, obwohl sie bessere, wirklich viel bessere Lebensbedingungen hatten als Freie, sofern sie an dem Ort blieben, wo sie von ihrem Herrn angestellt waren, obwohl sie bessere Nahrung und auch bessere Kleidung hatten, obwohl sie besser behandelt wurden, obwohl sie Teil der Familie waren, obwohl sie daran gewohnt waren, die Kinder zu unterrichten, die Kinder medizinisch zu versorgen, obwohl sie sich um die Finanzen kümmerten, obwohl sie heiraten durften, auch ein Bonus, obwohl sie Eigentum haben durften, obwohl sie ihr eigenes Leben aufbauen durften, obwohl sie in jeder Religion zugelassen waren, liefen dennoch viele von ihnen weg. Der Traum von Freiheit beherrschte sie und sie gerieten in eine schlimmere Lage als vorher. Und wir wissen nicht, in welcher Situation sich Onesimus befand. Und durch die wunderbare Vorsehung Gottes begegnet er dem Apostel Paulus unter einer Menschenmenge von fast 1 Million Menschen in Rom. Stellt euch das vor. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass er persönliche Bedürfnisse hatte. Und vielleicht wusste er, dass Paulus dort predigte und er wollte diesen Mann einfach mal predigen hören. Obwohl Paulus ein Gefangener war, muss er irgendwelchen Zugang gehabt haben. Diese Haft nahm unterschiedliche Formen an, sodass Paulus nicht nur Zugang zu seinen Freunden hatte, von denen nachgewiesen ist, dass sie in einer gewissen Beziehung zu ihm standen, sondern sie erlaubte ihm sogar Zugang zu Ungläubigen. Was für eine Haft. Paulus überzeugte Onesimus, Christ zu werden, und dieser bekehrte sich. Sein Leben wurde verwandelt. Und nicht nur das, er wurde ein geliebter Gehilfe, ein Gehilfe von Paulus. Wie wir bemerkt haben, teilt der Text uns mit, dass er ein sehr ermutigender Diener von Paulus in dessen Gefangenschaft wurde. Vielleicht kochte er die Mahlzeiten für Paulus. Vielleicht brachte er Botschaften, irgendwelche Informationen, wir wissen es nicht. Aber so sehr Paulus ihn liebte und so sehr er ihn behalten wollte, wusste Paulus doch, dass etwas noch geregelt werden musste. Und die Beziehung zwischen Onesimus und Philemon war nicht im Lot. Das wusste er sehr wohl. Und wir wissen, dass Philemon einen sehr engen Freund gegenüber immer noch verbittert war. Denn obwohl Onesimus ein Sklave war, wäre er ein Haushaltssklave gewesen und ein sehr enger Gefährte. Und der Fehler lag bei Onesimus, ganz offensichtlich. Philemon war ein guter christlicher Herr, aber Onesimus hatte Philemon großes Unrecht getan, denn er hatte ihm Geld gestohlen. Und durch den Verlust eines derartigen Angestellten musste Philemon jetzt jemand anders einstellen und diesen anderen auch bezahlen. Paulus wusste also, dass Onesimus zurückkehren musste. Er musste reumütig zurückgehen und er musste zurückgehen, um Philemon um Vergebung bitten. Und die Gelegenheit, die ergab sich jetzt, ihn zurückzusenden. Warum? Denn Paulus hatte die Briefe an die Kolosser und die Epheser beendet und wollte sie einem Mann namens Tychikus mitgeben und zusenden. Deshalb war die perfekte Gelegenheit da, Philemon, seinen entlaufenen Sklaven Onesimus, zurückzuschicken. Übrigens in Kolosser 4 sagt er, alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave im Herrn. Und dann in Vers 9, Kolosser 4, 9, zusammen mit Onesimus. Er sendet also Tychikus mit diesen beiden Briefen und mit ihm Onesimus. Und das birgt ein gewisses Risiko, ohne Zweifel, denn Philemon wäre berechtigt gewesen, Onesimus zu bestrafen. Aber Paulus entscheidet sich. Paulus entscheidet sich hier, trotzdem ihn zurückzusenden, aber nicht nur ohne einen Geleitbrief, sondern er schickt auch diesen Brief, diesen Philemon-Brief. In diesem Brief steht im Prinzip, du musst diesen Mann vergeben. Du musst bereit sein, barmherzig zu sein. Du musst diesen Sklaven so behandeln, wie Christus dich behandelt. Der gleiche Grundsatz wie in Epheser 4, 32, Kolosser 3, 13. Vergib, wie auch dir vergeben wurde. Und das ist im Prinzip der Hintergrund dieser Geschichte. Nun, was wird geschehen, wenn er zurückkehrt? Und der Rest des Buches ist ab Vers 4 in drei Teile unterteilt. Und die sparen wir uns noch ein bisschen auf. Es sind drei Teile. Der erste Teil, die Verse 4 bis 7, befasst sich im Prinzip mit dem geistlichen Charakter desjenigen, der vergibt. Und das ist wirklich eine ergreifende Botschaft. Und darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen, wenn ich dran bin, in 14 Tagen. Der zweite Teil des Buches sind die geistlichen Handlungen derjenigen, der vergibt. Die geistlichen Handlungen. Also zuerst den Charakter eines Menschen, der vergibt, und dann betrachten wir die geistlichen Handlungen eines solchen Menschen, Verse 8 bis 18, und dann Verse 19 bis 25 geht es um die geistliche Motivation desjenigen, der vergibt. Und wenn wir dieses Buch abgeschlossen haben werden, wir brauchen genau drei Botschaften noch dazu, werdet ihr wissen, durch welchen Charakter, welche Handlung und welche Motivation ein versöhnlicher Mensch sich auszeichnet. Und Leute, das ist von grundlegender Bedeutung. Wir gehen genau zu dem zurück, wo wir angefangen haben, als ich heute früh begann und sagte, wir sind Gott nie ähnlicher, als wenn wir vergeben. Und ich habe Vergebung erfahren, und aufgrund dieser Vergebung Gottes in Christus solltet ihr einander vergeben. Und wenn ihr einander nicht vergebt, dann wird Gott in der Beziehung zu euch eine Distanz wahren und euch durch seine Hände züchtigen, statt euch zu segnen. Fragt euch bitte einmal Folgendes. Von all den Themen, über die Paulus hätte schreiben können, warum alles in der Welt, ja, wählte er das Thema der Vergebung? Dies hier ist nur ein sehr kurzer, ein alleinstehender, irgendwie merkwürdiger, abstruser, untergeordneter Brief, der nicht mit dem Rest harmoniert. Inmitten dieser großen, umfassenden Episteln, um zu einem Mann über Vergebung gegenüber einem Sklaven zu sprechen. Warum all dieses Brimborium? Und ich sag's euch, ein Gläubiger, hört gut zu, ein Gläubiger ähnelt Gott nie so sehr, ähnelt Christus nie so sehr, als wenn er oder sie vergibt. Denn das ist das Wesen Gottes und das Wesen Christi, das auf wunderbarste Weise bei unserer Errettung zum Einsatz kommt. Und wir lesen im Neuen Testament, dass wir wie Christus sein wollen, oder? Wir wollen alle umgestaltet werden in das Bild Christi. Wir wollen seine Nachahmer sein. Wir wollen wie Christus sein. Wir wollen seine Gesinnung haben. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, wir sollen wie Christus sein. Wir sollen so wie er vergeben. Bedeutet ganz gewiss Vergebung. Denn so kennen wir ihn, als denjenigen, der all unsere Sünden vergeben hat. Der Charakter von Gottes Vergebung wird im Gleichnis des verlorenen Sohnes deutlich. Bereitwillige, überschwängliche, liebevolle Vergebung. Und wie einst derjenige gezüchtigt wird, der nicht vergibt, sehen wir in dem Gleichnis des Königs und des Sklaven. Und das ist ein zentrales Thema der gesamten Heiligen Schrift.